mein Benz und ich. Vom Daily Driver zum Profi. Du fühlst dich jung und du hast Stil. Du suchst nach etwas Echtem aus Blech und Chrom. So etwas fährt man nicht, so etwas lebt man. Tag für Tag. Und wir zusammen sind mehr als nur Fans.
Heute wieder mit Marcel von mbbaurein.de und an meiner Seite wie immer der liebe Jörn von No Ghost Germany. Wir wünschen euch einen schönen guten Abend. Hi Jörn, grüß dich.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wieder mal zurück am Mikrofon in, wie heißt dein Ort?
Ich bin in Bergisch Gladbach.
Genau da und in Bremen.
Genau, also Double B quasi.
Sozusagen.
Ja, wir haben eine ganz, ganz lange Zuschrift erhalten. Das wollte ich schon immer mal sagen. Das ist so ein bisschen wie im Fernsehen, ne? Wir haben Zuschauerzuschriften erhalten. Und dieser Zuschauer ist allerdings nur ein Zuhörer. Der liebe Even hat uns ein bisschen kommentiert, was wir beim letzten Mal aufgenommen und eingesprochen haben. Und zwar geht es tatsächlich erstmal darum, dass er bittet, dass wir doch zu Anfang der Episode kurz den Hinweis geben, ob wir das Ganze als Live-Aufnahme gemacht haben oder halt nicht. Heute nicht.
So sieht's aus.
Ja, können wir irgendwie einflechten? Wir hatten schon vor unserer Aufnahme so die ein oder andere witzige Idee dazu. Müssen wir mal schauen. Grundsätzlich war halt die Überlegung, dass wir es grundsätzlich mit streamen, aber da halt nicht so störend auf den kompletten Chat eingehen, sondern wirklich nur mal, so wie du auch schon gesagt hattest, wenn da mal irgendwie ein Hinweis kommt, eine Frage oder so, dass man einfach mal so mit einwirft oder Jörn erzählt irgendwas und man sagt dann, nee, Chat fragt das und das dazu, so dass das für euch dann auch beim nachträglichen Zuhören klar ist, um was es geht und nicht so wie in der letzten Folge, der Jörn auf einmal irgendwas sagt und selbst ich beim Schneiden überlegen musste, was redet der denn da rein? Fehlt da irgendwas? Nein, er hatte aus dem Chat vorgelesen und ich glaube, das ist genau der Punkt, den du meinst, dass das einem dann nicht so ganz klar ist, wenn man vorab nicht weiß, dass es eine Podcast-Aufnahme war, wo wir live quasi das Ganze gestreamt haben.
Asche auf mein Haupt, also ich werde da, oder gelobe Besserung, dass ich dann auf jeden Fall zum einen, wenn wir dann online sind, also das kündigen wir natürlich vorher auch an, aber wenn wir dann online sind, dass ich dann auch etwas klarer kommuniziere, woher gerade so meine Einwürfe kommen hier.
Genau, dann weiß man ganz genau, wenn du Kauderwelsch redest, kommt das nur aus deinem Kopf.
Richtig.
Ja, ferner schreibst du zum Thema E-Autos. Ich persönlich fahre seit über 4 Jahren einen BMW i3 und lade diesen ausschließlich über die 230 Volt Steckdose. Den IQV bislang auch. Bei älteren Stromleitungen muss man tatsächlich ein wenig schauen, ob die das abkönnen. Für moderne Elektroinstallationen ist das aber kein Problem. Wir werden uns dieses Jahr aber voraussichtlich noch eine Wallbox zulegen. Ja, das ist ja im Endeffekt das, was ich gesagt habe. Wenn ein Hersteller so ein Kabel mitliefert oder dass man dazu kaufen kann, wird das grundsätzlich gehen. Aber natürlich werden da irgendwelche Spezifikationen drin beschrieben sein. Und wenn man jetzt nicht gerade sein Haus aus 1940 hat, wo nie mal irgendwas geändert wurde und man für die ganze Hütte 2 Sicherungsautomaten hat, dann dürfte das auch kein Thema sein, das Ganze über 230 Steckdose aufzuladen. Zu den Steckern, schreibst du. Mir sind bislang noch keine unterschiedlichen Stecker begegnet. Ich war bisher mit verschiedenen elektrischen Mercedes, BMW und Jaguar unterwegs und alle hatten den Typ 2 Stecker. Ich kann mich entsinnen, es gibt eine mega lustige Folge von meinem Lieblingstechnik-Podcast Bits und so, wo eine Odyssee nach Italien beschrieben wird. Ich musste so sehr lachen. Ich weiß noch genau, ich habe mir diese Folge angehört, während ich in der Straßenbahn bzw. in der S-Bahn gesessen habe, um zur Arbeit zu fahren. Und ich musste so herzlich lachen. Die Leute haben mich alle so verstört angeguckt. Ich muss mal gucken, ob ich diese Folge spontan finde. Ich weiß nicht, welche Folgennummer das war. Es war so zum Schießen, inklusive Liegenbleiben, inklusive Ladestation geht nicht, inklusive bei italienischer Familie wurden die aufgenommen, haben mit denen gegessen, durften in der Garage laden, haben dann festgestellt, oh, auf der Steckdose war ja gar kein Strom, sie müssen noch länger laden und. Das war mega. Ich habe mich so kaputt gelacht. Das war so geil. Ich versuche für euch rauszufinden, welche Folge das war, würdet ihr euch mal verlinken. Das ist wirklich hörenswert. Und daraus nehme ich jetzt wieder mal den Weg zurück. Wurde auch klar, es gibt oder gab auf jeden Fall verschiedene Stecker und es war nicht immer alles kompatibel. Das Bezahlen an den Ladesäulen, das schreibt Even halt auch, dass es eine EU-Verordnung gibt, die umgesetzt werden muss, dass man an jeder Säule zusätzlich zu diesen Ladekarten auch mit EC-Karte zahlen können muss und dass bis 2027 ältere Stationen auch nachgerüstet werden müssen, dass das final durch ist. Sprich, man hat so ein bisschen weniger Problem mit diesen ganzen Ladenetzwerkkarten, weil man überall auch einfach seine EC-Karte zücken kann. Schön finde ich, jetzt ist mir natürlich nicht klar, ich habe das nicht recherchiert, ob du einfach aus der Gewohnheit einfach EC-Karte schreibst oder ob es wieder typisch deutsch ist, es geht nur mit EC-Karte, mit deiner Visa musst du wegbleiben. Ich bin gespannt, vielleicht weißt du das ja tatsächlich und kannst beim nächsten Mal da schon wieder was zu sagen. Aber es wäre ja halt nicht ungewöhnlich, wenn in Deutschland mal wieder eine Kreditkarte nicht funktionieren würde. Ja, auf das Thema der defekten Batterien im Alter bist du auch eingegangen. Weiß nicht, Jörn, magst du mal weitermachen?
Genau, und zwar zu den defekten Batterien im Alter. Je nach Defekt muss nicht die komplette Batterie ausgetauscht werden, sondern kann auch instand gesetzt werden. Ich denke, mit steigendem Bedarf werden die Möglichkeiten und die Anzahl der Betriebe, die so etwas anbieten, noch deutlich steigen. Also das wird auch ganz bestimmt so sein, das denke ich auch. Und da sind wir eben noch nicht. Aber das wird definitiv natürlich in Zukunft sicherlich nachgesteuert werden. Also dass da der ein oder andere Betrieb noch sich darauf spezialisiert oder eben neu eröffnet, dass sie dann entsprechend das anbieten können. Das wird ganz bestimmt ein Thema werden, glaube ich schon.
Ja, auch gerade da das ja jetzt noch ein Markt ist, den es ja so noch nicht gibt oder der sich gerade erst erschließt, da wird der ein oder andere noch mit aufspringen oder auch umsatteln. Und wird dann schauen, es wird ja auch irgendwelche Dienstleistungen geben, die man dann weniger brauchen wird. Fällt mir jetzt ad hoc im Autobereich nichts ein. Aber beispielsweise, ich muss leider schon wieder von meiner Arbeit erzählen, wir haben einen großen Hersteller, der hat sich spezialisiert gehabt auf Abgasrohre für ganz normale Heizgeräte. So, der hat dann aber auch vor ein paar Jahren gemerkt, oh, was ist denn unser Produkt, wenn das keiner mehr einbaut und es nur noch Wärmepumpen gibt? Also bauen die heute immer noch ihre Abgaseinrichtungen in einer geringeren Stückzahl, aber bauen Einhausungen für Wärmepumpen. Dann aber auch jetzt nicht unbedingt nur darauf bezogen, dass die unbedingt schön sein müssen, aber du kannst bei denen halt so vandalismusgeschützte Sachen kaufen für große Mehrfamilienhäuser, für Schulen und so weiter. Da haben die sich jetzt drauf spezialisiert und das ist in diesem Umfang, was die anbieten, der erste Hersteller. Und so Sachen wird es ja auch im Automobilbereich geben, wo man sagt, das hat man bis letzte Woche noch händeringend gebraucht. Übermorgen fragt da kein Mensch mehr nach. Aber wir wollen natürlich weiter arbeiten, also suchen wir uns irgendwas anderes. Und auch das kann natürlich so eine Wiederherstellung von Batterien sein, Überarbeitung, Austausch von Komponenten. Warum nicht?
Ich denke, das ganze E-Auto-Thema braucht wie alles Neue einfach noch etwas Zeit und natürlich auch Entwicklung, bis die Allgemeinheit die Vorbehalte dagegen ablegt. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo sich mein Vater noch Ende der 90er Jahre vor seinen Schwagern rechtfertigen musste, sich mit einem Kauf eines C250 Turbodiesel nicht für einen damals noch üblichen Benziner entschieden zu haben. Die Witze und blöden Sprüche endeten, als die anderen sich ein paar Jahre später selbst Diesel zulegten. Das ist natürlich so. Und ich denke, da wird das natürlich dann, also wie lange das jetzt alles dauern mag oder so, da wird es auf jeden Fall mit irgendwelchen alternativen Antrieben, sei es eben natürlich auch der Akku, da wird es auch hingehen. Also das ist, vermute ich auch.
Wahrscheinlich.
Genau. Ich persönlich bin für Neuerungen scheinbar auch offener als viele andere. So haben wir 2018 eine Wärmepumpe in unser Haus aus den 50ern einbauen lassen und haben auch mal in der Windkraftbranche gearbeitet. Nee, und habe auch mal in der Windkraftbranche gearbeitet. Alles Punkte, wo man sich auf Social Media schnell unbeliebt machen kann.
Das erklärt auch das Windrad, was er von Lego in seinem Büro stehen hat, dass er das nicht nur vielleicht schön fand, sondern weil er da beruflich mal mit zu tun hatte. Okay, das erklärt das natürlich.
Das stimmt.
Ja.
Also das ist natürlich so und ich will das auch nicht größer kochen als es ist. Also letztendlich sehe ich das auch nicht als den Teufel an oder so. Den Akku, es ist für mich einfach im Moment noch nicht denkbar, weil es also voll elektrisch zu fahren, weil es einfach in meinen Augen noch ein paar Jahre Entwicklung bedarf und sicherlich auch, dass die Infrastruktur fürs Laden einfach noch etwas deutlich oder nicht etwas, sondern deutlich erweitert wird. Aber dann kann das durchaus eine Alternative werden. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Und würde ich jetzt gar nicht beurteilen wollen. So rum. Vielleicht ist auch eine ganz andere Antriebsalternative oder so. Es mag ja sein, dass das in 5 oder 10 Jahren noch wieder was anderes gibt, was wir jetzt gar nicht wissen. Mir haben die Spaltmaße an den Stoßstangen vorne und hinten nicht gepasst und die Assistenzsysteme haben nicht so ganz gearbeitet, wie sollten. Die Spaltmaße wurden eingestellt und es wurden zahlreiche Updates aufgespielt. Zum Teil waren es V-Klasse typische Probleme, wie man mir mitteilte. Warum ein Fahrzeug mit alter Software inklusive bekannter Probleme und unschönen Spaltmaßen überhaupt ausgeliefert wird, ist mir allerdings nicht klar.
Kräftemangel.
Also ist mir das ist tatsächlich ein Thema, wo ich auch denke, hätte man ruhig so im Laufe der Zeit dann überarbeiten können, weil wie gesagt, wir reden über Fahrzeuge, die halt auch ihr Geld kosten. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie ein 20 Jahre altes Fahrzeug ist, was schon aus sechster Hand ist und so, dass da mal irgendwas nicht mehr so ganz passt und vielleicht was veraltet ist, das mag ja alles sein. Aber das ist ja ein nagelneues oder ein sehr neues Auto. Also naja.
Also tatsächlich auch da muss ich wieder ganz kurz Richtung Beruf ausholen. Wir haben uns halt spezialisiert auf Bosch-Produkte, ob es jetzt Gasheizung oder in dem Fall Wärmepumpe ist. Und hier im Bezirk oder im Bereich sind wir eine von 2 Partnerfirmen von Bosch Thermotechnik, die auch die Updates auf die aktuellen Wärmepumpe spielen. Das heißt, ich fahre mit dem Laptop raus, lese die Daten aus und es spielt ein Software-Update ein. Und es ist tatsächlich teilweise so, dass Geräte, die letztes Jahr, beziehungsweise jetzt haben wir schon 26, also in 24 eingebaut worden sind, die ja auch nicht günstig sind jetzt, ne, da sind teilweise Softwarestände auf den Hauptplatinen, die, also ich kann jetzt tatsächlich ganz absichtlich keine Softwareversionnummer nennen, weil wenn das jemand hört und weiß, welche aktuell ist, dann gibt es natürlich da nachher wieder nur eine, ich habe eine alte Software, aber es ist uninteressant im Prinzip für den Endkunden. Aber wenn ich halt so ein Update fahre, sehe ich manchmal, jetzt Beispiel, da ist Softwareversion 5 drauf und 10 wäre aktuell. Das heißt, wir springen da manchmal quasi auf den doppelten Softwarestand drauf und diese Geräte werden halt immer noch mit der alten ausgeliefert, weil die halt irgendwo im Lager stehen. So, da kann ich sogar ableiten und verstehen, ne? Die gehen von Bosch, gehen die zum Großhändler, dann stehen die da, dann sind die schon mal in der Niederlassung, dann bestellst du die, dann kriegst du die. Warum allerdings wirklich ein Neuwagen, der, ich denke mal, fast sogar konfiguriert worden ist, so ausgeliefert ist, das entzieht sich jeglichem Verständnis. Zumindest ein Software-Update hätte man da ja bei der Niederlassung vor der Auslieferung mal durchlaufen lassen können. Also, dass man vielleicht nicht sieht, dass die Spaltmaße nicht schön sind im hektischen Alltag und das okay, aber dass man zumindest bei so einer abschließenden, ich nenne es jetzt mal Wareneingangskontrolle, zumindest mal ein Software-Update anstupst, das ist ja nun, glaube ich, nur wirklich kein Aufwand. Also das verstehe ich tatsächlich nicht.
Ja, das sehe ich auch so. Passend zum Thema haben wir als Ersatzwagen ein EQT oder EQT 200 bekommen. Meiner Meinung nach ist das kein Fahrzeug auf Mercedes-Pkw-Niveau. Zur gewerblichen Nutzung kann ich mir den Wagen allerdings schon gut vorstellen. Positiv ist uns aufgefallen, wie flott der Wagen mit oder eher trotz seiner 122 PS ist.
Genau, das war ja auch die Frage in der vergangenen Folge, die aus dem Chat kam, was wir vom EQT als Wagen, als rein Elektrotransporter so halten. Da hatte ich auch schon mal in die Shownotes der Folge 31 die Daten nochmal reinkopiert. Also es gibt zweierlei Varianten von dem Fahrzeug. Den gibt es einmal in Standard und einmal in Lang. 122 PS haben beide, aber die Reichweite unterscheidet sich ein bisschen. Und der Standard ist angegeben mit 278 Kilometern und der Lang mit 265, also mit 13 Kilometern weniger. Das jetzt mal auf meinen Arbeitsalltag bezogen. In der Regel fahre ich keine 100 Kilometer, also für mich kämen beide Varianten völlig in Frage. Allerdings fahre ich jetzt halt einen relativ großen Transporter, ne, so auf Jumper-Größe. Das ist, glaube ich, so das Fahrzeug, was die meisten so vor sich haben vor den Augen. Also nicht Sprintergröße, sondern ein bisschen kleiner, etwas unter Opel Movano, irgendwie sowas. Und da geht halt deutlich mehr rein als in diese T-Klasse. Für einen reinen Servicedienst, wenn man jetzt sagt, für diese Software-Updates beispielsweise, da würde es völlig reichen. Da müsste ich allerdings deutlich mehr Kilometer fahren, weil diese Kunden natürlich sehr groß gestreut sind. Das ist jetzt nicht hier im Umkreis. Das heißt, ich müsste halt schon mich in meinem Platz extrem einschränken, um dann noch, in meinem Kopf ist jetzt, um dann auch noch weniger Reichweite zu haben als jetzt. Aber ich glaube, davon muss man sich einfach ein bisschen freimachen. Natürlich habe ich weniger Reichweite, aber ich habe halt eine Reichweite, die ich eh an diesem Tag nicht brauche. Wir müssen uns ja vielleicht so ein bisschen davon freimachen, zu sagen, ja, ich könnte mit dem Auto jetzt 700 Kilometer fahren. Macht kein Mensch mit dem Firmenwagen. Ne? Das ist ja uninteressant, die brauche ich auch nicht.
Das ist ja der Punkt, dass so ein Montagewagen, wie du es beschreibst, nämlich genau das nicht braucht.
Genau, und den könnte ich hier abends einstecken. So, man würde ihn abends einstecken und ich hätte jeden Tag wieder meine 100 Kilometer, die ich bräuchte. Minimum.
Also ich sage mal so in diesem normalen Montagebereich ist das ja auch der Fall. Also ich kenne jetzt eine Firma zum Beispiel, die hier um die Ecke ist, die machen eben Windkraftgeschichten. Das heißt, die fahren dann wirklich Montagmorgen natürlich los mit ihrem vollgepackten Sprinter in dem Fall. Die sind bis unter die Decke vollgeladen mit irgendwelchen, was weiß ich, Materialien, also auch schwer, wollte ich damit sagen. Und die fahren dann tatsächlich hier direkt auf die Piste und dann ab irgendwo, was weiß ich, Richtung irgendwo in Deutschland steht dann so ein Mast, wo sie dann da am Arbeiten sind. So, und dann natürlich teilweise auch nochmal so das nahe Ausland, sag ich mal. Da wird dann wahrscheinlich auch noch der Wagen irgendwie bewegt, wenn es dann eben nicht zu weit ist. Das heißt, da ist es dann schon wieder ein Thema, das dann unter Umständen es eben nicht passt. Da muss man einen Ladestopp irgendwie einlegen oder was. Aber so in, ich sag mal so, der städtische Montageverkehr, der dann irgendwie so die Stadt bedient und dann so das nahe Umfeld, sag ich mal, da reicht das ja vollkommen aus, genau.
Ja, auch wenn ich jetzt dann halt mal so überlege, jetzt wirklich Kunden von uns, die weit weg sind oder die wir jetzt als Serviceaufträge bekommen haben, jetzt von uns, Bergisch Gladbach aus, nach Essen, nach Duisburg, kurz vorm Nürburgring waren wir schon, also so Sachen, Aachen, das sind alles Städte oder Umkreise, die sind keine 100 Kilometer entfernt, die liegen eher so bei 50 bis 70, 80, selbst wenn wir sagen mal 110, dann würde ich hin und zurück ja immer noch locker schaffen. Ja, kleineres Packvolumen, gar keine Frage, also das Auto würde jetzt heute, wenn ich den jetzt hier hätte, meinen Wagen nicht ersetzen können, aber von der Reichweite auf jeden Fall. Und es gibt halt auch für etwas mehr Geld natürlich auch Transporter, die voll elektrisch das leisten können. Ne, dann reden wir aber von einem anderen Preis. Es ging jetzt rein um dieses Fahrzeug als Variante, ob die einsetzbar ist oder nicht. Wenn die von dem Volumen, was ich mitnehmen muss, hinhaut, kommt man in der Regel mit diesen Kilometern für meinen Job locker hin. Für Jörns Job wahrscheinlich auch. Wobei er wahrscheinlich auch schon mal was deutlich Längeres mitnehmen muss. Keine Ahnung, ich habe auch schon mal 3 Meter Rohrstücke und so Sachen. Die wären in einem EQT wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Aber wenn man halt Kleinkram hat, der da reingeht, Servicetechniker, weiß ich nicht, wie, ich stelle mir jetzt gerade mal so einen Waschmaschinenmonteur vor, der von der Firma Miele so um die Ecke kommt, der da mal eine Pumpe tauscht oder irgendwie was macht und tut. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die damit arbeiten können.
Ich denke, wenn du so Reparaturen und eben Servicetechniker bist und sowas in meinem Bereich, also ich bin ja nur Tischler und dann, dass du dann Reparaturen machst und sowas, da musst du eben auch nicht ganz viel mit. Also dann hast du dein Werkzeug natürlich und der Wagen ist schon voll ausgerüstet, also voll geladen mit eventuell benötigten Werkzeug, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Das ist schon so, aber ich sag mal, die Fälle, wo ich dann eben Fenster montieren muss oder so, da muss es dann eben doch ein anderer Wagen sein, die kannst du natürlich dann da nicht reinkriegen, aber ansonsten, wenn du Reparaturen fährst oder so, dann ist da ja, also ich sag mal, da kannst du schon ein ganz, ganz, ganz großes Feld mit abdecken, das ist schon so, das denke ich auch.
Ja, das denke ich nämlich auch. Und ich habe selber nochmal für mich überlegt, man muss sich halt so ein bisschen, glaube ich, wirklich von dieser Kilometerleistung frei machen. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich ein Auto habe, was ich runde mal auf, 300 Kilometer fahren kann oder sagen wir mal 250, rundern wir es ab, oder ob ich sage, man macht den mit Diesel voll und fährt 700. So, das zeigt mir zwar bei meinem jetzigen Wagen der Bordcomputer an, aber ich wage zu bezweifeln, dass ich diese 700 überhaupt schaffen würde, geschweige denn, muss ich sie nicht schaffen. So, jetzt möchte ich aber auch nicht jeden Tag mit diesem Auto zur Tankstelle fahren müssen, um jeden Tag zu tanken. Die Zeit ist halt verschwendet. Dieses Elektroauto würde ich hier halt hinstellen, würde ihn abends einfach einstecken und würde morgens mit der komplett aufgeladenen Reichweite einfach wieder losfahren können. Das heißt, diese Zeit zum Tanken, die entfällt ja auch. Und ich muss halt nicht überlegen mit, ja, der hat so viel Tank, es reicht, wenn ich einmal in der Woche oder anderthalb Woche tanken muss. Das entfällt ja auch komplett. Der ist ja jeden Tag vollgetankt. Das ist ja quasi, eigentlich kann man sich das Elektroauto so sehen, als wenn man so einen Butler hätte, der jeden Tag dein Auto nimmt, zur Tankstelle fährt, auftankt, nochmal liebevoll drüber streichelt und dir wieder auf den Parkplatz stellt. Das ist doch eigentlich ein Elektroauto.
Es ist ja so, wenn du jetzt ich sag mal, du redest jetzt über eine Firma, wie viele Leute seid ihr, wie viele Firmenfahrzeuge habt ihr?
Wir haben 5 Autos.
So, 5 Autos. Das kannst du vielleicht gerade noch regeln, dass du da dann 5 Ladesäulen hast. Wenn es natürlich dann 30 Autos sind, wird es schon schwieriger.
Es kommt, also es, auch da kommt es auf die Firma an. Also ich meine, ich weiß, du hast auch schon verschiedene Firmen mit deiner Anwesenheit beehrt, ich ja auch. Es kommt halt echt drauf an. Also es gibt ja Firmen, die sind drauf ausgelegt, dass quasi dein Fahrzeug dein Arbeitsmittel ist. So, da hast du einen fixen Parkplatz, kannst den fix anstecken. Das ist völlig normal. Dann gibt's Firmen, wo du nur irgendwie dein Auto zusätzlich quasi hast und am liebsten nimmst du es auch direkt mit nach Hause und stellst es gar nirgendwo hin. Da ist es schwierig. Aber ab einer gewissen Größe oder auch, keine Ahnung, DHL, also natürlich müssen die Transporter einen Platz haben. So, die haben alle einen Parkplatz, dann können die alle eine Steckdose kriegen. Ist gar kein Thema. Ich habe mal im Direktvertrieb für Tiefkühllebensmittel gearbeitet. Da hat jedes Auto sowieso einen Stromanschluss, weil über Nacht werden die Dinger elektrisch gekühlt. Also auch das wäre kein Thema. Da wäre eher das Gewicht des Autos wahrscheinlich ein Thema. Ja, Post, DHL, das nimmt auch keiner mit nach Hause. So, wenn ich mir dann aber jetzt hier unseren örtlichen Installateur vorstelle, wenn man jetzt hier mal einen großen nimmt mit 30, 40 Mitarbeitern, wie du schon sagst, die haben keinen Hof, wo 40 Autos parken können. Ja, die sind stimmt. Darauf ausgelegt, ja, dass jeder sein Auto mit nach Hause nimmt und den halt dann noch privat benutzen darf. Da ist es schwierig, klar. Ja, aber da nimmst du halt mit nach Hause und lädst den im Zweifelsfall zu Hause.
Ja, ja.
Man muss halt da ein bisschen an der Infrastruktur arbeiten.
Ja klar, aber es ist natürlich dann auch ein Kostenfaktor, der dann eben auch noch dazu kommt für die Firmen. Wenn es eine kleine Firma ist, in Anführungsstrichen mit 10 Mitarbeitern bisher noch nicht, also ich sag mal mittelständisch unteres Limit, dann ist es unter Umständen echt schon eine Hausnummer, sich da auch, also ich sag mal so im Tischlerbereich ist es nicht unbedingt gang und gäbe, dass die Leute die Autos mitkriegen. Gibt's schon, aber da sind natürlich auch Werkzeuge drin, gegebenenfalls, also die stehen immer sehr, sehr voll mit hochwertigem Werkzeug. Und das ist natürlich dann schon eher, glaube ich, besser, wenn die dann auf dem Hof bleiben. Aber klar, gibt es auch Leute, die mitnehmen. Nur ich meine, wenn dann diese Autos auf dem Hof sind, dann müssen sie eben auch geladen werden. Und dann müssen da auf den Schlag mal eben so und so viele Autos über Nacht laden können. Und das ist natürlich vom Invest her erstmal gewaltig, wenn die diese kleinen mittelständischen Firmen sich da irgendwie so eine Masse Ladesäulen hinstellen müssen. Ob sich das dann am Ende auch noch wieder rechnet und so, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber es ist schon eine Nummer. Da muss schon eine ganze Menge erstmal investiert werden, um dann so einen Schritt zu wagen, dass man das in die Vollelektrizität geht. Ne?
Ja gut, ich meine, es gab ja auch Förderungen für Wallboxen und so weiter. Also ich denke schon, da hätte es Möglichkeiten gegeben, wenn man gewollt hätte. Natürlich, wenn ich mir jetzt eine normale Strominstallation vorstelle und sage dann meinem Elektriker, hier musst du 30 Wallboxen jetzt dranhängen, dann läuft er wahrscheinlich erstmal weg. Da kann man ja wahrscheinlich gar nicht so einfach angreifen, aber grundsätzlich gibt es da überall Lösungen. Also ich weiß beispielsweise, ich habe ja schon mal erzählt, wir wohnen halt auch zur Miete, Mehrfamilienhaus, 5 Parteien und da ist halt keine Möglichkeit aktuell zum Laden. Mein Nachbar hatte jetzt mit dem Vermieter gesprochen, der würde von seinem Arbeitgeber, eine relativ große, bekannte deutsche Firma, würde tatsächlich die Wallbox fast zu 90% bezahlt bekommen. Das heißt, der würde einen Firmenwagen kriegen, der wäre halt elektrisch. Die Firma würde halt diese Kosten für den Anbau dieser Wallbox übernehmen. Wenn mein Vermieter sagt, ja, der Marcel hat erlaubt, dass du durch seinen Keller nach draußen bohren darfst. Weil der müsste halt durch unseren Keller bohren.
Aber das ist ja schon ordentlich, wenn die Firma das übernimmt. Das ist natürlich schon, dann gut, dann haben sie es outgesourced, um das mal so zu sagen. Ja, gut, ist ein Modell, kann man machen, aber das sind eben Dinge, die dann auch noch auf denjenigen zukommen, der das dann betreiben will, ja. Jetzt haben wir einen letzten Absatz noch, den du dann gerne nochmal wieder verkünden kannst, wenn du denn deine Flasche weggestellt hast.
ja, er schreibt noch, also wir wissen ja alle, er hat einen i3 oder gehabt. Das ist mir eigentlich gar nicht klar, ob der jetzt für den IQV gegangen ist oder ob er den zusätzlich hat. Vielleicht ein zweites Auto ist ja gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall, der musste noch nie ungeplant in die Werkstatt und hat seines Wissens nach noch nie ein Software-Update bekommen. Allerdings ausschließen kann man es nicht, dass mal bei einem Servicetermin etwas aufgespielt worden ist. Weiß man natürlich nicht, ob man sagt, ey, der Kunde hatte keine Probleme, mach mal kein Software-Update, kostet nur unsere Zeit, oder ob die es einfach mitmachen, weil sie sagen, dann hat der Kunde keine Probleme. Das kann natürlich in beide Richtungen gehen, ne? Tendenziell würde ich schätzen, die machen das einfach. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch ein Arbeitsaufwand in Zeit, den die sich vielleicht sogar schenken. Man weiß es halt tatsächlich nicht. Da müsste man dann halt mal reingucken, was ist für eine Software drauf, was gibt es und passt das zu einem Servicetermin mal, ob da mal was passiert ist, wenn man sich dafür interessiert. Ja, Jörns Thema mit dem Bäcker Drive-In hat er tatsächlich im ländlichen Bereich auch schon mal gesehen, in der Nähe von Wertheim. Und ja, Even findet das eine mega Idee und wundert sich, dass das nicht mehr Bäcker machen. Ja, finde ich eigentlich auch ganz cool, weil gerade dieses mal eben anhalten, reinspringen, mitnehmen und weiterfahren, das ist ja ganz oft mit Parkplatzsuche verbunden und Wartezeiten, und damit könnte man dem ein bisschen entgegenwirken. Muss aber auch da wiederum die Infrastruktur mitmachen. Also ich hätte jetzt hier bei uns im Bereich nirgendwo eine Bäckerfiliale, die mir als Kunde bekannt ist, wo ich sagen würde, die hätten Platz für irgendwie so ein Fenster oder so. Oder dass man überhaupt genau dran vorbeifahren kann. Da hätten wir hier tatsächlich keine.
Also ich kenne das auch nur von dieser einen Stelle, wo ich das da gesehen hatte. Das war irgendwo bei Castrop-Rauxel. Nee, das war sogar in Castrop-Rauxel, genau. Da habe ich es gesehen und ansonsten habe ich das wirklich auch noch nie irgendwo, also wie gesagt, vielleicht vorbeigefahren und nicht erkannt oder so, aber bewusst noch nie gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus was ist, was überall angenommen wird. Klar muss man das baulich natürlich irgendwo hinkriegen, ist klar. Aber es gibt dann schon Läden, die das, hier auch so 1, 2, 3 Läden, die das theoretisch könnten. Aber gut, auch das muss man natürlich erstmal finanzieren. Und ob das dann irgendwie am Ende ein Mehrgewinn ist oder ob es einfach nur gemütlicher für die Leute ist, weil die würden sich sonst halt anstellen. Naja, es muss halt irgendwie ein Service sein, der natürlich dann auch mehr reinspielt, damit man das überhaupt macht, ne?
Ich frage mich tatsächlich gerade so ein bisschen, kann ich denn da dann auch Wünsche äußern? Oder kann ich sagen, ey, schmier mir gerade nochmal ein Schinkenbrot, aber lass die Gurke runter? Oder ja, kann ich dann nur Sachen anbieten, die schnell gehen? So, hier ist unsere Karte, das kannst du haben, alles andere nicht, dafür musst du reinkommen.
Das weiß ich jetzt. Also ich weiß, wir haben da tatsächlich ganz normal Brötchen gekauft und da kannst du dann eben auch deine Tüte Brötchen dir da zusammenstellen und sagen, du möchtest 3 davon, 5 davon oder sowas. Das geht alles. Was, wenn du jetzt sagst, dass du natürlich ein Brötchen möchtest, wo meinetwegen keine Gurke drauf ist, das wird sehr wahrscheinlich auch gehen, weil letztendlich ist das ein ganz normaler Schalter, wie es ja auch jeder andere da in dem Laden ist, wo dann auch der Verkäufer dann einfach sich dann ja nur um das Brötchen kümmert. Sprich, dann dauert das halt einfach die Zeit, die es dauert. Und das ist am Wagenschalter, meine ich jetzt, so nicht anders. Also wüsste ich jetzt nicht, warum das anders sein sollte. Oder würde ich jetzt
behaupten. Bin ich wieder zu naiv, ne? Dass mir das dann alles zu lange dauert und bestell ja, was bitte, Einfaches und einfach wieder
hier
weg.
Am Schalter nur bis 5 Brötchen und zwar nur 5 klare. Naja, alles andere mit Körnern bitte reingehen.
Bei euch nennt, heißt das klare Brötchen?
Nee, das sage ich nur.
Ah, das sagst du. Hätte mich auch gewundert.
Krosse. Krosse heißt das.
Krosse? Also bei uns sind das normale.
Ja, und die anderen sind nicht normal, Robert.
Die anderen sind nicht normal, richtig.
Aber die anderen sind bei uns ja dort auch noch kross, ne? Also dann sagt man tatsächlich die hier 10 Krosse und dann 5 Weltmeister und so weiter und was weiß ich, 3 Kanäle.
Also 2 normale und 3 Verrückte.
Naja, genau. Und die 3 Verrückten.
Dann kriegst du irgendwas mit Körnern. Ja, dann kriegst du irgendwas mit Körnern.
Nein, aber genau. Also irgendwas. Das ist eine Überraschungstüte.
Ich hätte gern 3 von Kalles Dinkelknackern.
So manchmal so geile Namen, ne?
Ja, da gibt's ja. Also, ich war tatsächlich mal bei einem Bäcker. Ich wollte irgendwas haben. Ich hab's nicht gekauft, weil mir der Name zu dumm war. Das ist so wie. Bei euch gibt's auch Kamps, oder? Die Kette gibt's in ganz Deutschland, oder?
Ja, klar, ja, ja.
Ja. Wer kam auf die Idee, das scheiß Schokobrötchen Schokowuppi zu nennen? Was ist ein Wuppi?
Wuppi hab ich auch noch nie gehört.
Ja, diese dreieckigen Schokobrötchen, die heißen da Schoko-Wuppi. So ein Schwachsinn.
Mega.
Ja, was ist denn daran mega?
Weiß ich auch nicht. Also ich finde das witzig, aber Schokowuppi. Nee.
Schokowuppi.
Nee.
Einfach nein.
Ja, also ja. Also auf jeden Fall, denke ich, kannst du da bei dem Auto-Drive-In, wenn du da mal landen solltest irgendwo, da kannst du ganz ohne dich zu genieren, kannst du da wirklich einfach die ganze Liste durchbestellen. Sonderwünsche, alles willkommen.
Und Schokowuppi.
Und Schokowuppi, wenn die wissen, was das ist.
Wahrscheinlich nicht. Da darf ich noch eine Anekdote erzählen. Ich hoffe, ihr hört uns ja auch wegen uns und nicht nur wegen Mercedes-Benz. Ich habe mal, neben meiner Ausbildung, habe ich bei einem Bekannten in der Bäckerei gejobbt. Und er erzählte mir mal, er hatte einen Kunden, der kam immer rein und hat bekloppte Produkte angefragt. Unter anderem wollte er ein Jägerbrot. Also natürlich ist das jetzt so ein regionales Ding, aber auch hier, es gibt kein Jägerbrot. Das ist nichts Geläufiges, das kennt man nicht. Das ist, was soll das sein? Was mit Pilzen oder? Also es gibt kein Jägerbrot. Und dieser Typ kam andauernd und hat dann zum Detlef gesagt, ja, er hat gern Jägerbrot. Ja, haben sie nicht. Ja, alles klar. Dann hat er irgendwas anderes gekauft, ging wieder. Irgendwann kam dieser Mann wieder rein und der Detlef sieht ihn und war schon so total angenervt und denkt sich, komm, dem zeigst du es jetzt. Und der Typ kommt wieder, ich hätte gern das, zwei Croissants und haben sie ein Jägerbrot? Er greift hinter sich einfach in die Auslage, nimmt irgendein Brot, hier, und ein Jägerbrot. Und der Typ war so perplex. Das hat er natürlich gekauft. Reißen, ne? Der hat es natürlich gekauft. Aber er kam danach nie wieder.
Ah, herrlich.
Ein Jägerbrot.
Ein Jägerbrot.
Ja, mit frischen Pilzen.
Weiß man jetzt nicht, ob das wirklich ein Witz gewesen sein soll oder ob der wirklich nach dem Jägerbrot gefragt hat und jetzt einfach deswegen dann nicht wieder kam, weil er verarscht wurde. Man weiß es nicht.
Ich weiß es nicht.
Aber darauf hätte ich es auch ankommen lassen, nach ein paar Mal.
Ja, also, was für ein Blödsinn. Also, das war allerdings damals noch, der Detlef hatte früher eine Bäckerei in Berlin. Das war noch zu Berliner Zeiten. Und weiß nicht. Also, auch da oben gab es das nicht. Also, es war nichts Geläufiges. Und hier gibt es das auch nicht. Und ich weiß nicht. Vielleicht kennt ihr da draußen ein Jägerbrot und wir machen uns gerade über einen lustig, der es viel besser wusste als wir. Vielleicht gibt es das. Aber ich kenne es nicht.
Also, wie hieß das? Wuppi?
Was? Das, ein Schokowuppi. Ja, bei Kamps gibt es ein Schokowuppi.
So, dann könnte ich mir vom Jägerbrot jetzt eigentlich auch vorstellen. Da wäre ich beim Wuppi eher noch misstrauisch.
Ja, da sollte es doch misstrauisch sein, wenn dir einer einen Wuppi anbietet, immer Nein sagen.
Ja, liebe Leute, ich möchte mal verkünden, dass wir wieder unsere erste Tour hatten mit unserem wunderbaren 123er Binz-Krankenwagen. Es war uns ein Fest, wieder mal einen schönen Geburtstag abzufeiern damit. Und da hat sich dann tatsächlich rausgestellt, wir haben diese Cadillac-Radkappen mit Speichen und damit wir die nicht verlieren, weil die halt relativ, ich sag mal in Anführungsstrichen, relativ teuer sind. Ich meine, die kosten irgendwie das Stück, ich meine irgendwie 70 Euro oder so, irgendwie in dem Bereich. Mit Weißbandring, der dann natürlich auch weg ist, dann bist du schon wieder bei knapp 110 Euro oder irgendwie so. Da haben wir gesagt, dann wollen wir die doch eigentlich ganz gerne, das hatten wir vorher auch, mit einem Kabelbinder festmachen, also mit mehreren dann, je Reifen oder je Felge, mehrere Kabelbinder. Jetzt haben wir das Problem, dass diese Originalfelge, die auf dem Krankenwagen ist, quasi keine Löcher hat. Also können wir da diesen Kabelbinder nicht durchziehen. Jetzt hatten wir über Umwege irgendwelche Felgen von, also gebrauchte Felgen über einen, ich glaube, so ein Autoverwerter war das, hatten wir gebrauchte Felgen bekommen. Die sollen passen, von der Tiefe und von allem, was da so ist, sollen die eben auf diesen Wagen drauf passen. Jetzt ist, ich muss gerade überlegen, hinten, genau, alle Reifen, alles umgezogen, alles gut. Auch ein Problem, dass die Reifen, die auf dem 123er drauf sind, das sind Winterreifen mit dem Schneeflockensymbol. Wenn wir alle aufgepasst haben, dann wissen wir, dass seit geraumer Zeit ja diese Schneeflockensymbole nicht mehr, also Reifen mit diesem Flockensymbol nicht mehr zulässig sind. Das heißt, jetzt muss das Alpin-Symbol drauf. So, und jetzt haben wir uns dann eben, wie gesagt, auch entsprechende Reifen, die dann ja so Cargo-Reifen und bla bla sein müssen, haben wir uns dann ja auf die Felge aufziehen lassen und das Ganze an den Wagen geschraubt. Und dann stellte sich natürlich heraus, und da sind schön Löcher drin, können wir alles schön befestigen, aber leider, leider ist dadurch, dass der Krankenwagen, der Radstand verlängert wurde, haben sie auch den Lenkanschlag verändert, damit eben der weiterhin der Lenkkreis so gering bleibt. Und es ist so gekommen, wie es kommen musste. Reifen dran, Reifen dreht sich nicht. Weil von innen dann irgendwie diese Lenkschenkel oder irgendwas von innen in die Felge drückt. Ja, das war meine Anekdote. Also mussten wir es ganz rückgängig machen und fahren jetzt aktuell mit den Originalradkappen noch. Sind jetzt Sonntag mit diesen Originalradkappen gefahren. Gut, es friert jetzt hier nicht und hatten über Tag dann auch irgendwas bei 11, 12 Grad hier. Also es war jetzt okay, dann mit den Sommerreifen zu fahren. Aber da müssen wir jetzt irgendwie eine Lösung finden. Also da sind wir jetzt dran. Das mal so am Rande. Also es sind so Kleinigkeiten, die man dann irgendwie, die einem dann wieder zeigen, Mensch, ja, vielleicht ist es mit alten Autos auch alles nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt.
Das ist natürlich auch interessant. Ja, da denkt man halt so auch nicht drüber nach, dass da Sachen sich verändert haben können, dass das so hinhaut, ne?
Ja, nur aufgrund der Länge, ne? Genau. Und dann ist es schön. So, dass die, ja, und jetzt war die Frage, es gibt dann wohl irgendwelche Distanzringe oder was, die da irgendwie unter die Reifen, unter die Felgen, also zwischen Felgenaufnahme da und dann Felge kommen dann irgendwelche Distanzringe, die dann eben mit Zulassung sind, da gibt es wohl was und ja, passt aber dann auch wieder nicht, weil die Felge wieder einen anderen Durchmesser hat, Quatsch, was rede ich, die Achse wieder einen anderen Durchmesser hat als diese Felgenringe. Und ja gut, ausfräsen kann man es nicht. Klar, ist natürlich ein Teil, was eine Zulassung hat und so weiter. Ja, jetzt gucken wir halt, wie wir das machen können. Dass wir da irgendwie eine Felge draufkriegen, die Löcher hat, also eine Stahlfelge, die Löcher hat, dass wir da unsere Radkappen vernünftig befestigen können.
Nochmal ganz kurz zu deiner Symbolbekennzeichnung. Ich habe nämlich tatsächlich auch das in Anführungsstrichen Problem auf dem 210er. Mit Ganzjahresreifen und dem M&S-Symbol. Das M&S ist ja quasi das alte, Matsch und Schnee. Und wenn genau. Du die jetzt im Winter fahren willst, muss dieses Alpin-Symbol drauf sein, dieser kleine Berg mit diesem Schneeflockensymbol.
Genau.
Mir ist nicht ganz klar, weil, wie es du gerade von dir erklärt wurde, im Sommer darf ich die ja trotzdem fahren. Nur im Winter halt nicht. Also das heißt, wenn ihr die als Ganzjahresreifen fahren wollt, dann müsstet ihr für den Winter dann wieder extra Winterreifen haben, weil die dann quasi sich jetzt abgelöst worden sind. Aber im Sommer dürft ihr die trotzdem fahren. Nur ihr habt im Endeffekt keine Ganzjahresreifen mehr. Ihr habt im Prinzip Sommerreifen dadurch erhalten. Das Problem habe ich nämlich, wie gesagt, beim Kombi jetzt auch. Der hat noch M&S-Reifen drauf. Der Gag ist, so alt sind die eigentlich gar nicht. Ich habe allerdings gute Gebrauchte damals gekauft, weil die extrem günstig waren. Ich keine Kohle reinstecken wollte, weil ich das Auto eh wenig fahre. Und dann habe ich gesagt, komm, mach die drauf. Da war noch gar kein Spruch davon, dass sich da was ändern könnte. Vor allen Dingen war es nicht durch, dass sich das ändert. Wahrscheinlich, wenn ich neue Reifen bestellt hätte, hätten die das neue Symbol dann wahrscheinlich schon gehabt, weil das hätte nämlich in den Turnus gepasst. Aber so habe ich jetzt M&S-Reifen drauf, die ich jetzt halt im Winter nicht mehr fahren darf, kann, sollte. Sagen wir mal sollte. Die sind ja jetzt nicht schlechter im Winter, aber wenn was passiert, bin ich halt der Dumme, weil die halt nicht mehr diese neuen Kennzeichnungspflicht nachkommen.
Das ist, ich meine, das ist nicht ganz richtig. Ich glaube, die darfst du auch gar nicht mehr fahren im Winter ab 7 Grad.
Da ja, aber was soll, was ich darf fahren. Auch, ich da, ja, das meine ich ja, aber ich darf, kann aber mit Sommerreifen im Winter fahren.
Technisch ist das alles möglich. Die Frage, worauf ich hinaus will, ist, wenn du angehalten wirst und die kontrollieren das, dann kriegst du, wenn es unter 7 Grad ist oder wenn eben, wie auch immer, Frost ist und so weiter, das wäre unter 7 Grad, dann kannst du dann durchaus, wenn du eben diese Reifen hast, muss nichts passiert sein, aber dann kannst du dafür dann eben doch eben auch ein Bußgeld nicht bekommen, sondern zahlen müssen.
Ja, ich merke gerade, ich habe es falsch ausgedrückt. Ich meine das Gleiche wie du. Ich meine halt, ich bin halt dann halt der Dumme, wenn ich das mache. Es muss nicht zum Unfall kommen, es reicht auch eine Kontrolle. Genau, das ist richtig.
Genau.
Das meinte das ich tatsächlich. Ich habe es nicht gesagt, aber das meinte ich, ja.
Genau, das ist der Punkt, dass wir dann eben auch gesagt haben, wenn jetzt an dem Sonntag, also gestern war es ja, das Wetter hier insofern ja super, Das war kein Thema, dann konnten wir damit tatsächlich fahren, aber sobald es dann natürlich wieder kälter wird, dann wird es wieder denn letztendlich kritisch. Ne? Also das sollte man dann eigentlich erlassen.
Und also damit wollte ich eigentlich nur sagen, die werden dadurch jetzt für den Winter nicht schlechter, als sie vorher gewesen sind. Das meinte ich. Für euch ändert sich ja kein Sicherheitsfeature an diesen Reifen, aber ihr dürft die nicht mehr benutzen und ihr kriegt Ärger, wenn es auffällt. Mach mal so herum.
Ja. Das ist ja bei unseren Reifen eben auch schade. Also im Sommer können wir die dann ja fahren, das ist kein Ding. Aber das ist, die sind vom Zustand her einfach wirklich noch gut. Aber eben im Winter nicht mehr zulässig.
Wir haben auch heute, ja, also nicht auf den Tag genau, aber zumindest auf den Monat genau, haben wir auch wieder einen kleinen, großen Geburtstag. Wir haben etwas oder jemanden.
Warte. Darf ich da mal ganz kurz einhaken?
Hake.
Und zwar, also das sage ich jetzt und gleich wird jeder verstehen, was ich meine. Das war eine traumhafte Überführung von einem Thema ins nächste. Von mir. Mit dem Krankenwagen. Mit den Reifen, mit den Felgen. Das ist doch der 123er. So, jetzt darfst du weitererzählen.
Das stimmt. Weißt du, dass mir das jetzt überhaupt nicht klar war? Ja, das genau. Hab ich gemerkt. Richtig. Genau. Es geht um den 50-jährigen Geburtstag.
Ja, okay. Ganz galant hingeführt.
Es geht um den 50-jährigen Geburtstag der Baureihe 123, wie du gerade schon anteaserst. Und zwar hatte die im Januar 76 das Licht der Welt erblickt. Und wir können jetzt zurückblicken auf eine relativ hohe Produktionszahl, die damals ja noch niemand wirklich so abschätzen konnte. Wir haben eine breite Range an Fahrzeugen. Wir haben Limousine, wir haben Coupé, wir haben das wunderschöne T-Modell. Wir haben eine Langlimousine gesehen. Wir haben Sonderaufbaugestelle gesehen, also ein F123. Das heißt, ein Mercedes nennt es so nett teilkarosserierte Fahrgestelle. Also nur ein Teil für dann Sonderaufbauten. Und rückblickend haben wir 2,7 Millionen Fahrzeuge Baureihe 123 im Prinzip vom Band rollen gesehen und darauf entfallen nur Limousinen fast 2,4 Millionen Stück. Wir haben ein Fahrzeug, was am häufigsten produziert wurde, war der 240D, die Limousine. 450.000 circa, knapp drunter. Aber wir haben halt ein Fahrzeug, das sticht extrem hervor mit extrem wenig, extrem selten. Kannst du dir vorstellen, welches das in dieser Aufzählung gewesen sein könnte? Was glaubst du, hat man relativ wenig verkauft? Oder beziehungsweise auch auf die Motorisierung bezogen?
Ich würde jetzt mal vermuten, die Großmotorisierung, 3 Liter war, glaube ich, dann groß, ne?
Nein.
Okay.
Also knapp dran. Tatsächlich, es war ein Coupé, also 123 Coupé als 2,8 Liter. Da sind 3.704 Stück vom Band nur gelaufen. Da werden nicht mehr so viele von existieren, wie das jetzt tatsächlich aussieht mit den anderen Motorisierungen in Coupé. Schreibt Mercedes jetzt als Beispiel nicht. Das ist halt eine schöne Aussage so mit, das gab es ganz, ganz wenig. Also hat man da einfach das Fahrzeug genommen, was am wenigsten produziert worden ist. Ob man jetzt von einem 240 deutlich mehr hat herstellen lassen, beziehungsweise in Auftrag gegeben, das steht jetzt so mit nicht in dieser Pressemitteilung. Das kann ich euch dann leider Gottes nicht sagen. Man hat halt nur halt wirklich top of the top und unterste Range genommen und hat dann da halt diese Werte rausgenommen. Wir haben ein ganz vielseitiges Modellprogramm vom Diesel über Benziner, komplett querbeet sind da Fahrzeuge produziert worden. Aber was da extrem hervorsticht und wo wir dann heute auch wieder mal in einem Thema sind, was zu dieser Folge auch wieder passt, wo wir darüber geredet haben. 1982 konntest du dieses Fahrzeug ab Werk mit einem bivalenten Motor bestellen. Hast du das schon mal irgendwo gelesen? Es war möglich, dass du sagst, ich hätte den gern in dieser bivalenten Ausführung und du hast ein Fahrzeug bekommen, was Flüssiggas, sprich LPG und Benzin gleichermaßen nutzen konnte. Es gab im 123er Versuche mit Wasserstoff, mit reinem batterieelektrischem Antrieb. Wir haben quasi vor einem halben Jahrhundert diese Technologien schon bei Mercedes gesehen. Die wurden entwickelt, die wurden erprobt und kein Mensch wollte sie haben. Es war alles schon da. Wir hätten das vor 50 Jahren schon haben können.
Dass das da alles schon komplett eigentlich, ich meine, klar, die Anfänge, aber dass es da irgendwie schon gab, das ist schon krass. Also auch Batterie komplett, ne? Ich meine, wie gesagt, das habe ich schon gehört, dass es das alles schon gab und so, aber das ist jetzt doch so nah. Wenn ich überlege, dass wir jetzt eben den 121er ja nun haben, also das ist genau der Wagen, in dem das alles probiert wurde. Nicht als Binz dann, aber das ist ja abgefahren.
Genau, und wie gesagt, ein Jahr später konntest du es tatsächlich bestellen, hättest es kaufen können. Darüber habe ich jetzt leider Gottes aus dieser Pressemitteilung keinerlei Informationen, wie, ob das verkauft wurde, ob es nur eine Option war, ob das so ein Prestige-Ding war mit, guck mal, bieten wir an. Es ist ja auch denkbar, dass es kein Mensch, also wirklich kein Mensch haben wollte. Aber das wurde nicht nur erprobt, es war straßentauglich hergestellt, hergerichtet und du hättest es haben können. Anmerkung daran, wir sind gerade tatsächlich auf mbbaurein.de wieder ein bisschen weiter am Werkeln und am Programmieren. Da wird bald was Neues kommen, was es in kleinerer Ausführung schon auf der alten Seite gibt. Aber mit Verlinkung darauf werdet ihr unter anderem Informationen zu alternativen Antriebsstoffen und Antriebsarten in Mercedes-Benz-Fahrzeugen finden. Das ein oder andere haben wir in Prospekteform schon auf der alten Webseite. Ich glaube, zu 190er und zur 202er C-Klasse haben wir da schon was, zumindest im Thema Wasserstoff und Elektro, haben wir da schon verlinkt. Da kommt jetzt, ich hoffe, die nächsten Tage, nächsten Wochen, kommt da ein bisschen was mehr und Neues. Werden wir euch dann noch nachträglich mit in die Shownotes reinpacken, wenn es da ist. Aber da werdet ihr ein paar Informationen zu so alternativen Antriebstechniken und auch Antriebsstoffen kriegen. Und das auch in original Mercedes-Form, sprich nichts, da hat mal einer was ausprobiert, sondern mit was hat Mercedes damals experimentiert, was gab es tatsächlich, was hätte man kaufen können. Da gibt es so ein paar Unterlagen und Prospekte und das werden wir euch zugänglich machen, da könnt ihr mal reinschauen. Aber wie gesagt, vor einem halben Jahrhundert, unglaublich, unglaublich. Und die 123er Baureihe war zur damaligen Zeit die erfolgreichste, die Mercedes gehabt hat und den Erfolg hat der 124er fortgeführt. Ich hatte versucht, für euch dann nochmal ein bisschen nach Zahlen zu gucken. Witzigerweise gibt Mercedes selber an, dass der 124er das erfolgreichste Fahrzeug abgelöst hat. Das heißt ja für mich, der müsste mehr verkauft worden sein eigentlich. Wenn man aber in die Pressemitteilung guckt, steht dort auch 2,7 Millionen Fahrzeuge. Also die gleiche Zahl. Entweder ist es ein Tippfehler oder es ist halt, es ist ja dann kein Rundungsfehler, aber es kann ja sein, dass die andere halt wirklich 7,1 irgendwas war und die andere hast dann irgendwie 10.000 Fahrzeuge mehr oder so. Aber tatsächlich, wenn man halt in die Pressemitteilung guckt, sind beide Baureihen mit 2,7 Millionen Fahrzeugen oder produzierten Einheiten angegeben. Aber trotzdem sagt man, dass der 124er noch einen Tacken erfolgreicher gewesen sein soll als der 123er. Wenn dem nicht ganz so ist, können wir auf jeden Fall festhalten, das sind auf jeden Fall die beiden erfolgreichsten und beliebtesten Baureihen gewesen. Nicht alleine wegen dieser Karosserievielfalt, allein weil die halt mega robust waren, super. Also klar, am Anfang gab es auch überall so ein bisschen so Kinderkrankheiten, aber im Endeffekt waren die super robust, da ist nie groß was mit passiert. Die fahren heute noch, es sind absolute Dauerläufer und man konnte sich halt komplett querbeet bedienen. Coupé, T-Modell, Limousine, Langlimousine, Fahrgestelle für Sonderaufbauten, Krankenwagen, tralala, ne? Das konnte man ja im Prinzip alles daraus haben. Und der 124er hat mit dem Cabrio ja nochmal eine Schippe oben drauf gelegt, dass wir noch eine Karosserievariante bekommen haben. Die gab es ja vom 123er so nicht. Da musste man sich dann schon für den SL entscheiden, der dann wiederum auch kleiner gewesen ist. Aber ein 123 Cabrio gab es ja von Werk aus nicht. Da gibt es ja verschiedene Tuning-Firmen, die sich daran versucht haben. Das gab es, wenn du es haben wolltest, konntest du es schon kriegen. Aber wirklich so von Werk aus gab es das daher noch nicht. Aber mega. Mercedes selber nannte das ganze Konstrukt, was sie uns jetzt hier vorgeworfen haben, vom Alltagsheld zum Rallye-Sieger, wo in der Pressemitteilung auch so ein bisschen erzählt wird, was das Fahrzeug alles gemacht hat, was das leisten konnte und dass er halt auch vielfach als Taxi eingesetzt war, dass er bei verschiedenen Rallyes mitgefahren ist und dass er halt natürlich auch millionenfach in Privathand war. Und das war halt ein extrem breites Spektrum, was dieses Fahrzeug wirklich abgedeckt hat. Das lief ja vom Vertreter über Rennfahrer, über Taxi im Beruf zu Liebhaber-Coupé mit, da fährt man mal sonntags und holt den mal aus der Garage raus. Also es war wirklich eine sehr breite Range, was sie mit dieser Baureihe abgedeckt haben. Und 50 Jahre, das ist eine verdammt lange Zeit. Und dass die da technisch schon so viele Innovationen auch mit drin hatten, überlegt haben, das ist echt, das ist echt bemerkenswert, muss man wirklich sagen.
Happy Birthday.
To 123. Lieber
123er. To you.
Und das Erste, was der Jörn morgen macht, ist zum Bäcker gehen und seinem Auto einen Kuchen auf die Haube zu stellen.
Wenn ich Zeit dafür hätte, würde ich das sogar machen. Ich wäre selbst mein liebster Mitesser. Aber
gut. Ja, Kuchen magst du ja auch, ne? Kuchen.
Also Torte so, ne? Also alles, was ein bisschen mit bisschen Glutsch dabei ist, das läuft. Sahne.
Alles,
und so.
Alles, auch Kuchen. Also, ja. Nee, da kannst du nicht. Ja. Ist schon gut.
So, wir sind jetzt schon wieder, ich sage mal so, bei den 300 Fakten angekommen.
Und ich sag euch, mich zittert es jetzt schon.
Ja, mich auch. Und zwar habe ich jetzt dank Marcells wunderbarer Einleitung, konnte ich jetzt eigentlich mich für keine andere Zahl entscheiden oder war einfach technisch gar nicht anders möglich. Alles andere wäre jetzt Stilbruch gewesen als die 123.
Das ist tatsächlich ein Fakt. Also, da müssten wir mal gucken, ob wir das nachprüfen können. Das ist so suspekt meines Erachtens, dass ich es mir bald nicht vorstellen kann. Darf ich vorher ein kleines bisschen ausholen oder darf ich es wirklich nur vorlesen und wir reden beim nächsten Mal drüber?
Ich würde sagen, lies mal einfach nur vor. Lass das nächste Mal das vielleicht thematisieren nochmal.
Weil tatsächlich für jüngere Zuhörer, die bräuchten wahrscheinlich dazu grundsätzlich so eine kleine Information, die sie vielleicht einfach nicht wissen könnten. Weil ja, heute gibt es das komplett universell. Und wenn man das nicht weiß, der würde nämlich sagen, verstehe ich nicht.
Ja, dann macht das macht ja Sinn, da eine Einleitung zu geben.
Also jetzt oder beim nächsten Mal?
Dann mach das jetzt.
Also im Endeffekt habe ich es schon halb gesagt. Also es geht jetzt um etwas, was man heute kaufen kann, was nicht mehr für ein spezielles Gerät ist, was man früher allerdings völlig normal pro explizites Gerät kaufen musste. Und zwar geht es um Handyhalter. Da gibt es ja heute ganz viele Universelle, da gibt es so Häkchen und Spangen. Und früher hast du ja auch wirklich bei deinem Autotelefon eine Ladeschale für das gekauft, und so weiter. Genau. Also das müsste man dazu wissen, wenn man halt einfach noch einen Tacken jünger ist. Für den ist es vielleicht komplett suspekt, wenn ich unserem Azubi jetzt sage, hör mal, ich brauche einen Handyhalter, der für das und das ist. Und dann sagt er mir doch, ja, mein Android passt da auch rein. Und dann muss man ihn enttäuschen. Das war damals halt nicht der Fall. Da brauchtest du ja auch. Genau. Beim 210er beispielsweise war halt das Autotelefon in Verbindung mit dem Nokia. Da passte halt dann nur das und das Gerät rein. Fertig. Gut, Fakt 123. Mercedes bot früher einen Handyhalter an für Handys, die heute im Museum stehen. Der offizielle Halter passte exakt auf das damalige Siemens S35. Bild verlinken wir euch. Wer ein anderes Handy hatte, Pech. Individualisierung war damals einfach das Handy zu wechseln, nicht aber den Halter. Heute nennt man sowas Vintage-Ladegerät mit Halterung aus der Hölle.
Dieser letzte Satz, da habe ich oftmals Schwierigkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, da meint der Autor, er müsste unbedingt nochmal witzig sein, ne?
Also habe ich tatsächlich starke Schwierigkeiten bei fast jedem Fakt. Gut, also das
und
kann
dann,
ich mir
dann soll man die Klappe halten und nichts dazu sagen, ne?
Genau.
Jetzt habe ich also, so dazwischen geredet, ich habe dich auch nicht verstanden.
Das macht nichts, das macht nichts. Also ich finde diesen letzten Satz immer sehr denkwürdig und habe da so meine Probleme mit. Der das
ja,
dann immer
definitiv.
Noch irgendwie so in irgendeine Ecke reißen soll. Aber gut, wir werden uns weiter dran laben und euch das nicht vorenthalten. Wir haben ja schließlich noch knapp 270 oder 280 Fakten vor uns.
Ja, so ein paar haben wir auf jeden Fall noch.
Ja. Liebe Leute, dann auf jeden Fall euch eine wunderbare Woche. Lasst euch nicht ärgern, kommt gut durch die Woche. Dann sage ich jetzt schon mal schönes Wochenende. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns genau auf dieser Welle wieder in 3 Tagen.
So sieht es aus, von mir auch.
Nur wenn ihr das.
Schönen Abend.
Nur wenn ihr das montags auch schön hört. Also, bis dann.
Aber das liegt ja dann an euch. Das habt ihr in eurer Hand. Einen schönen Abend. Ciao.
Und ich. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es bedeutet uns unglaublich viel, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Das hilft uns enorm weiterhin, spannende Inhalte zu liefern. Und falls ihr nicht wisst, wie das geht, schaut gerne auf www.mb-baureihen.de/podcast vorbei. Dort haben wir eine einfache Anleitung für euch. Vergesst auch nicht, den Podcast kostenlos auf eurem Podcast-Player zu abonnieren. So verpasst ihr keine zukünftigen Folgen und für uns verbessert sich das Ranking. Erzählt gern euren Freunden und Bekannten von uns und empfehlt uns weiter. Wir sagen Danke. Und bis zum nächsten Mal.